Deutschlandfunk Nova. Update.
Was kann, soll und muss gegen den Terror getan werden? Die deutschen Innenminister sitzen seit gestern in Dresden zusammen, um sich auf gemeinsame Antworten darauf zu einigen. Forderungen gibt es viele. Zugriff auf Messenger-Nachrichten und Chats. Polizeikontrollen auch ohne konkreten Anlass oder die Überwachung von Kindern durch Geheimdienste. Die Innenminister und die Terrorabwehr, das ist unser Thema im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Es geht nicht darum, dass der Bundesinnenminister bei Messenger-Diensten mitlesen möchte. Kein Polizist, kein Innenminister wacht morgens auf und möchte irgendwas mitlesen.
Für Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist klar, im Kampf gegen Terroristen müssen auch WhatsApp und andere Messenger mit Verschlüsselung in Zukunft überwacht werden. Zum Beispiel per Online-Durchsuchung. Für de Maizière geht es schlicht darum, den Behörden die gleichen Möglichkeiten im Netz zu geben wie außerhalb des Netzes.
Und wenn eine SMS nach Richterprüfung mitgehört werden darf, dann muss das auch für die Übermittlung in einem Messenger-Dienst gelten. Das ist funktional das Gleiche, unterfällt aber bisher anderen Regelungen. Deswegen bin ich dafür, dass eine solche Möglichkeit geschaffen wird.
So sieht das auch der Deutsche Richterbund. Kritik kommt dagegen von den Grünen und dem Branchenverband Bitkom. Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder warnte davor, den Datenschutz aufzuweichen. Schließlich diene eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei den Messengern vor allem dazu, die Nutzer vor Cyberkriminellen zu schützen.
Und da sollten wir schon genau überlegen, wie wir die Balance schaffen zwischen einem Mehr an Sicherheit durch solche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und einem Weniger an Sicherheit durch neue Einfallstore, wie sie jetzt gefordert werden.
Die Innenministerkonferenz hat sich auch mit dem Umgang mit sogenannten Gefährdern beschäftigt, also mit Leuten, denen die Polizei grundsätzlich zutraut, dass sie einen Terrorakt begehen könnten oder so ähnlich. Denn eine eindeutige Definition für die Einstufung zum Gefährder gibt es nicht. In Deutschland legen aber die Länder fest, wer denn nun ein Gefährder ist, mit jeweils zum Teil unterschiedlichen Kriterien. In Zukunft soll es einheitlich laufen, sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
Das heißt, verbindliche Standards im Umgang mit den Gefährdern, damit, wenn man sich auf eine bestimmte Gefährdungsstufe eines Gefährders einigt, dann auch die Maßnahmen in den Ländern verbindlich gemeinsam abgestimmt werden.
Für die gemeinsamen Standards soll das Bundeskriminalamt sorgen. Das hat eine neue Methode entwickelt, um Gefährder und ihr Verhalten zu bewerten. Für Streit sorgte die Forderung aus Bayern, auch unter 14-Jährige vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen. Dafür musste sich Innenminister Joachim Herrmann viel Kritik anhören. Vom Deutschen Anwaltsverein etwa hieß es, die Fantasie der Sicherheitspolitiker scheine nun endgültig keine Grenzen mehr zu kennen. Die Innenministerkonferenz dauert noch bis morgen.
Was sonst noch wichtig war?
Ungarn, Polen und Tschechien haben bisher kaum bzw. überhaupt keine Flüchtlinge aufgenommen, die über Italien und Griechenland in die EU gekommen sind. Deswegen geht die EU-Kommission jetzt rechtlich gegen die drei Staaten vor. Am Ende könnte das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof landen. Der könnte dann Geldstrafen verhängen. Bis zu einem Urteil kann es allerdings Jahre dauern. Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat Ärger mit der Justiz. Die Staatsanwaltschaft in Spanien wirft ihm Steuerbetrug vor. Der Weltfußballer soll rund 15 Millionen Euro hinterzogen haben über Briefkastenfirmen auf den britischen Jungferninseln und in Irland. Ronaldo ist nach Angaben des US-Magazins Forbes der bestbezahlte Sportler der Welt. Er steht bei Real Madrid unter Vertrag und soll in den vergangenen 12 Monaten knapp 83 Millionen Euro verdient haben. Wer sich im Moment einen neuen Fernseher oder Kühlschrank kaufen will, der könnte den Eindruck bekommen, im Laden gibt es nur noch Top-Energiesparmodelle. Gefühlt klebt überall das beste Label A++++. Aber das Siegel trügt, auch unter den A3-Modellen gibt es deutliche Unterschiede. Und deswegen soll es in Zukunft wieder mehr Buchstabenvielfalt geben, sagt der Europapolitiker Arne Gericke. Denn
kein Verbraucher hat etwas von einer Kennzeichnung, die allen Maschinen, egal ob energieintensiv oder sparsam, ein A verleiht und sich nur an der Anzahl der Pluszeichen dahinter unterscheiden lässt. In Zukunft wird es auch wieder die erkennbaren C, D, E Sünder geben.
Ab 2019 soll also Schluss sein mit den Pluszeichen. Das hat das EU-Parlament beschlossen. Auch wenn die Geräte dank Technikfortschritt immer energiesparender werden, soll es das A immer nur für das jeweils sparsamste Gerät am Markt geben. Die Abstufung geht dann runter bis G, wie größter Stromfresser. Nach den repressiven Medien- und Hochschulgesetzen sollen in Ungarn jetzt kritische Menschenrechtsvereine unter Druck gesetzt werden. Das Parlament hat am Mittag ein umstrittenes Gesetz beschlossen. NGOs, die aus dem Ausland finanziert werden, müssen sich demnächst bei Gericht registrieren und ihre Spender offenlegen. Das Gesetz richtet sich insbesondere gegen Organisationen, die vom US-Milliardär George Soros unterstützt werden. Ministerpräsident Viktor Orbán hatte das Gesetz eingebracht.
Die ungarische Opposition ist weniger stark als der politische Einfluss von Organisationen, die von Soros finanziert sind. Das ist eine Hintergrundmacht. Niemand hat sie gewählt. Trotzdem trachten sie nach politischem Einfluss.
Amnesty International dagegen nennt das jetzt beschlossene Gesetz einen bösartigen, kalkulierten Angriff auf die Zivilgesellschaft. Human Rights Watch spricht von dem Versuch, kritische Stimmen in der Gesellschaft zum Schweigen zu bringen. Stefania Kaprozai von der ungarischen NGO Tasch sagte, mit dem Gesetz würden ausländische Nichtregierungsorganisationen zu Agenten stigmatisiert und sie kündigte zivilen Ungehorsam an.
Wir werden das Gesetz boykottieren. Das heißt, wir werden uns nicht an die Vorschriften halten. Das Gesetz verstößt nicht nur gegen das ungarische Grundgesetz, sondern es verletzt europäische und internationale Regeln. Wir sind überzeugt davon, dass es ein repressives Gesetz ist. Unser Budget ist schon transparent und man kann das alles auf unserer Website finden.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz wird die Entscheidung der ungarischen Regierung kontrovers diskutiert. Werner40 schreibt bei tagesschau.de, Ungarn bewegt sich stramm in Richtung Nationalismus und weg von europäischen Werten. Wollen die Ungarn das wirklich mehrheitlich? Was sind die Konsequenzen der anderen EU-Staaten? Und Bernhard Schengel twittert, NGOs, die ausländische Finanzierung erhalten, werden jetzt gebrandmarkt. ZeroCool76 meint dagegen, was ist denn so verwerflich an dem neuen Gesetz? Wer nichts zu verheimlichen hat, hat damit wohl keine Probleme. Herr Soros nehme ich persönlich zum Beispiel als sehr zwielichtige Gestalt wahr. Da wäre etwas Transparenz durchaus hilfreich. Und Abaddon schreibt, immer wenn man von NGOs spricht, kommen einem Namen wie World Vision oder Amnesty International in den Sinn. Dass dazu aber auch Organisationen gehören, die nicht immer nur aus Wohltätigkeit agieren, scheint vielen fremd zu sein. Bei den NGOs ist es wie mit allem anderen auch. Es gibt Gute und Böse. Die Guten haben sicher kein Problem mit Kontrolle. Warum gibt es das nicht auch in Deutschland?
Was noch wichtig wird.
The day is here. The fired FBI director breaks his silence, appearing in one of the most anticipated hearings in recent memory.
Die Live-Anhörung von James Comey letzte Woche war in den USA schon wie ein Sportevent angeteast worden. Ähnlich hohe Einschaltquoten könnte es heute Abend wieder geben. Nach dem Ex-FBI-Chef muss jetzt der amtierende Justizminister zur Russland-Affäre aussagen vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats. Jeff Sessions ist ein enger Vertrauter des US-Präsidenten und er war auch schon einer seiner wichtigsten Helfer im Wahlkampf. In dieser Zeit hatte er sich auch mindestens zweimal mit dem russischen US-Botschafter getroffen. Als er im Januar zum Justizminister ernannt wurde, hatte Sessions unter Eid ausgesagt, nicht mit den Russen kommuniziert zu haben.
I did not have communications with the Russians.
Als die Treffen dann doch bekannt wurden, musste sich Sessions aus den Russland-Ermittlungen zurückziehen wegen möglicher Befangenheit. Die Demokraten wollen jetzt mehr über diese Treffen erfahren und auch über Sessions Rolle bei der Entlassung von FBI-Chef Comey. Für den demokratischen Abgeordneten Chuck Schumer stellen sich entscheidende Fragen.
Hat er sich in die Russland-Ermittlungen eingemischt, bevor er sich wegen Befangenheit zurückgezogen hat? Welche Sicherheit gibt es jetzt dafür, dass er sich nicht einmischt? Er sagt, er hätte etwas mit der Entlassung Comeys zu tun gehabt und der Präsident sagt, Comey sei wegen Russland gefeuert worden. Wie passt das mit seiner Befangenheit zusammen?
Ob Sessions allerdings darauf antworten wird, ist unklar. Beobachter rechnen damit, dass er sich oft auf seine Schweigerechte als Regierungsmitglied berufen wird. Air Berlin ist in schwere Turbulenzen geraten. Hohe Schulden und starke Konkurrenz machen der zweitgrößten deutschen Fluglinie zu schaffen. Letztes Jahr wurde ein Minus von 800 Millionen Euro eingeflogen. Kunden ärgern sich seit Wochen über Flugausfälle und Verspätungen.
Wir wären froh, sie würden aufgekauft werden und es wird dann wieder funktionieren.
Inzwischen hat Air Berlin auch den Staat um Bürgschaften angehauen. Die Politik aber verlangt schlüssige Konzepte zur Sanierung. Die könnte es vielleicht morgen geben auf der Hauptversammlung der Eigentümer. Auf dem Aktionärstreffen in London geht es um eine Überlebensstrategie für die angeschlagene Fluggesellschaft.
Und sonst in der Welt?
Ein französischer Zementhersteller soll im syrischen Bürgerkrieg Schutzgeld an Terroristen gezahlt haben. Die Ermittlungen dazu werden jetzt größer. Die Pariser Staatsanwaltschaft sagt, dass sich jetzt 3 Untersuchungsrichter mit dem Fall beschäftigen. Die Ermittlungen richten sich gegen den Konzern Lafarge Holcim. Ihm wird Terrorfinanzierung vorgeworfen. Außerdem soll das Leben anderer gefährdet worden sein. Der Konzern hatte trotz des Bürgerkriegs eines seiner Zementwerke in Nordsyrien weiterbetrieben. Der Konzern soll dafür 2013 und 2014 Deals mit bewaffneten Gruppen vereinbart haben, auch mit der Terrorgruppe IS. Es wurde offenbar Schutzgeld gezahlt, damit Mitarbeiter dort weiter sicher arbeiten konnten. Das französische Wirtschaftsministerium und mehrere Nichtregierungsorganisationen haben Anzeige gegen den Zementkonzern erstattet. US-Präsident Donald Trump twittert gerne. Manchmal auch Sachen, die man nicht versteht. Das war zum Beispiel vor ein paar Wochen der Fall, als Trump in einen Tweet das merkwürdige Wort Covfefe reinschrieb. Ein Abgeordneter der Demokraten aus dem Bundesstaat Illinois will jetzt ein Gesetz, das genauso heißen soll, Covfefe. Es soll regeln, dass in Zukunft alles, was der US-Präsident in sozialen Netzwerken schreibt, archiviert wird. Der Abgeordnete will damit erreichen, dass Trump dafür verantwortlich gemacht werden kann. Wie im Fall von Covfefe löscht Trump nämlich immer wieder Nachrichten. Bis heute hat er nicht aufgeklärt, ob er sich einfach nur vertippt hat oder ob der Tweet so rausgehen sollte. Trumps Sprecher hat die Spekulationen danach noch angeheizt und gesagt, der Präsident und eine kleine Gruppe von Menschen wisse genau, was er habe sagen wollen.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Was haben Waschbären, Marienkäfer und Wollhandkrabben gemeinsam? Sie haben sich alle ein neues Zuhause gesucht und kommen jetzt auch in Deutschland vor, obwohl sie eigentlich aus Nordamerika und Asien stammen. Eingewanderte Arten gibt es aber nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt. Und wo sich die meisten fremden Arten angesiedelt haben, das hat eine Gruppe von Forschern untersucht. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten, du hast dir die Studie angeschaut und man kann schon sagen, die fremden Arten zieht's auf die Insel.
Genau, die Forscher haben sich insgesamt etwa 600 Regionen angeschaut. Etwa 190 davon waren Inseln und das waren auch die Hotspots. Also die Top 3 sind Hawaii, die Nordinsel von Neuseeland und die kleinen Sunda-Inseln. Das ist eine Inselgruppe in Indonesien. Und wenn wir jetzt mal Hawaii nehmen, da leben etwa 50 eingewanderte Fischarten, 90 eingewanderte Vogelarten und über 1400 eingewanderte Pflanzenarten. Umgekehrt ist es vielleicht nicht ganz so überraschend. Die wenigsten eingewanderten Arten gibt es in der Antarktis. Gerade mal 2 Pflanzen haben es dahin geschafft.
Immerhin. Aber du hast ja gerade gesagt, Hotspots sind Hawaii, Neuseeland, Indonesien, alles Inseln. Hat das was zu bedeuten?
Genau. Also es ist wohl tatsächlich so, dass auf Inseln besonders viele eingewanderte Arten vorkommen, vor allem auf tropischen Inseln. Und Küstenregionen sind auch ganz vorne mit dabei. Und die Forscher glauben deshalb, dass es was mit dem Schiffsverkehr zu tun haben könnte.
Weil Tiere oder Pflanzen womöglich als blinde Passagiere in Schiffscontainern mitfahren.
Genau, wäre eine Theorie. Es gibt aber noch mehr Faktoren, zum Beispiel leben dort am meisten eingewanderte Arten, wo auch viele Menschen wohnen. Warum genau, ist noch nicht klar. Es könnte aber sein, dass mehr Menschen das Ökosystem stören und dann haben die invasiven Arten es womöglich leichter, sich eine Nische zu suchen.
Sind diese invasiven Arten denn ein Problem? Also so ein Problem, wie es klingt?
Ja, das kann man eigentlich so pauschal nicht sagen. Also so ein Ökosystem ist ja nicht fix, das verändert sich und passt sich an. Im Prinzip hat das gar nichts gegen Veränderung. Und manche Forscher sagen, eingewanderte Arten sind einfach ein Fakt der Globalisierung. Deswegen sollten wir jetzt nicht versuchen, stumpf alles auszurotten, sondern lieber schauen, dass es ein ökologisches Gleichgewicht gibt.
Wenn es allerdings um Malaria geht, dann ist stumpfes Ausrotten vielleicht doch nicht so falsch. Wir wollen die Krankheit ja weghaben.
Genau, und dabei soll ein Pilz helfen, den Forscher der Universität Maryland in den Kampf gegen Malariamücken schicken wollen. Dieser Pilz ist schon in seinem normalen Zustand tödlich wie Moskitos. Wenn seine Sporen in ihre Körper gelangen, dann durchwuchern sie die Tiere, aber das dauert relativ lange, deshalb haben die Wissenschaftler mit Gentechnik nachgerüstet. Die haben nämlich den Pilz so verändert, dass er die Gifte von Spinnen und Skorpionen herstellen kann. Der tötet die Moskitos damit schneller, schon kurz nachdem seine Sporen in die Mücke gelangt sind.
Und ist das nicht auch gefährlich jetzt für andere, ich sag mal, nützliche Insekten?
Ja, damit haben die Forscher sich in ihren Tests jetzt auch beschäftigt. Zumindest bei Honigbienen zeigt dieser Pilz schon mal keine Wirkung. Und die Forscher sagen, dass er für Menschen und Tiere ungefährlich sei.
Okay.
Ja, probieren wir es mal.
Wollen wir es hoffen. Zum Schluss lassen wir mal alles Irdische hinter uns und beschäftigen uns mit Jupiter. Der ist der größte und wohl auch älteste Planet unseres Sonnensystems.
Und er könnte mit dafür verantwortlich sein, dass unser Sonnensystem heute so aussieht, wie es aussieht. Forscher der Uni Münster wollten wissen, wie alt Jupiter eigentlich ist. Und dazu haben sie sich Hilfe von Meteoriten geholt, sozusagen als Zeitzeugen. Diese untersuchten Meteoriten sind in etwa zeitgleich aus der Urwolke entstanden, also aus dem Urmaterial unseres Sonnensystems. Sie sind aber alle ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Und für die Forscher bedeutet das, dass irgendwas diese Urwolke schon zu dieser Zeit geteilt haben muss, wie eine Barriere.
Und das könnte Jupiter gewesen sein.
Genau, und wenn die Forscher damit recht haben, dann wäre Jupiter schon 1 Million Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems so groß gewesen, dass er eine Lücke in diese Urwolke gerissen haben könnte. Und seine Masse hätte dann dafür gesorgt, dass zwischen ihm und der Sonne nicht mehr besonders viel Baummaterial übrig war. Und das würde eben erklären, warum dazwischen nur noch relativ kleine Planeten entstanden sind, wie Merkur, Mars und natürlich die Erde.
Vielen Dank, Jenny Rieger.
Wetter.
Am Abend vor allem im Süden noch oft sonnig, ansonsten wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Norden dichter bewölkt mit etwas Regen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 19 bis 7 Grad. Morgen freundlich mit Sonne und Wolken im Mix und überall trocken. Die Temperaturen steigen dann auf 18 bis 28 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.